Das, was ihr jetzt gerade gehört, ist eine spezielle Folge von «Tagesanzeigerin». Sie ist länger und es ist eine Live-Aufzeichnung. Annik Sen, Kerstin Hasse und ich, Dani Kosmann, haben uns nämlich im Kaufleuten über Frauenfreundschaften unterhalten. Und das Gespräch, das gehört ihr jetzt. Viel Spass beim Hören.
Tagesanzeigerin, der Podcast von Frauen, die Schlagzeilen schreiben, über Frauen, die Schlagzeilen machen. Hoi Kerstin, hoi Annik.
Hoi Annik.
Anders Setting
heute. Hoi Annik. Ausnahmsweise kann ich es mal gerade beide Annik in einem Raum. Das ist immer eine besondere Freude. Vor allem aber, hallo Publikum. Ist das schön, dass ihr alle da sind. Unglaublich schönes Gefühl. Ich finde, das macht schon ein bisschen mehr her als das Studio, oder?
Nervosität steigt auch dementsprechend, aber sonst, ja.
Ja, genau. Die Nerven sind noch ein bisschen da, aber das kriegen wir in den Griff. Übrigens ist auch irgendwo hier im Publikum unsere zauberhafte Produzentin Zara Spreiter. Und an dieser Stelle möchten wir euch darum bitten, können wir einen kurzen Applaus geben für Zara, die jede von unseren Folgen produziert. Und Zara, du weißt, wie der Hase läuft, wenn wir uns verrennen. Wrap it up. Okay. Aber ja, wir sind heute hier im Kaufleuten, um in diesem Podcast «Tagesanzeigerin» über Freundschaften zu reden. Genauer gesagt über Frauenfreundschaften. Und Freundschaften haben ja etwas extrem Befreiendes, weil man wählt sich seine Freundinnen und Freunde selber aus. Und die Freundschaften können wachsen ganz ohne Zwänge. Und wir glauben aber trotzdem, dass in Frauenfreundschaften ganz eine spezielle Spannung und auch ein spezieller Zauber liegt. Und über den wollen wir heute reden. Wir möchten darüber diskutieren, wie sich Frauenfreundschaften in unserer Gesellschaft entwickelt haben. Und natürlich auch darüber reflektieren, was für uns selber eine gute Freundschaft ausmacht und eine gute Frauenfreundschaft. Aber zuerst rein noch, wir folgen unserem Podcast-Programm für die, die unseren Podcast kennen. Und das fängt immer damit an, dass wir zuerst mal kurz schauen, was uns diese Woche so bewegt hat. Und du, Annik, hast uns die Schlagzeilen mitgebracht, die dich bewegt haben diese Woche.
Genau, wir fangen leider mit einer schlechten Nachricht an, aber immer wieder eine wichtige, um auch dort herzuschauen. Und zwar haben die Taliban in Afghanistan vor ein paar Tagen eine Reihe neuer Gesetze herausgegeben, und zwar im Rahmen von einem 114-seitigen sogenannten Laster- und Tugendgesetz. Das ist das erste Mal, dass das formal so bekannt gegeben wurde. Und ein Gesetz auf diesen 114 Seiten besagt, dass Frauen nicht mehr sich dürfen öffentlich äußern dürfen. Die Stimme einer Frau, es ist die Begründung, sie ist intim, darum dürfen sie, also die Frauen, in der Öffentlichkeit nicht mehr singen, rezitieren oder laut vorlesen, steht in Artikel 13. Ein bisschen erfreulichere Nachrichten und ein bisschen erfreulichere Gesetze gibt es in Island. Dort ist nämlich ab sofort so, dass WCs im öffentlichen Raum müssen eine Unisex-Kabine haben. Also entweder sind alle WC-Kabinen für jede Geschlechter oder es gibt Frauen, Männer und eine Kabine für alle. Und zwar öffentliche Gebäude sind nicht nur Verwaltungsgebäude, Schulen und Schwimmbäder, sondern auch Shoppingcenter, Kinos und Bars. Und Stichwort Bar, noch eine kleine Statistik aus der Schweiz. Das Bundesamt für Statistik hat nämlich den Alkoholkonsum von Schweizerinnen und Schweizer angeschaut.
Okay.
Und eine von den Erkenntnissen, es hat auch weniger lustigere Erkenntnisse dort drin, aber da wir ja unseren Claim einlösen, hat mich natürlich interessiert, wie sich das Alkohol oder der Alkoholkonsum von Frauen verändert hat oder was in dieser Statistik drinsteht. Und zwar ist es noch interessant, es hat mich durchaus überrascht, dass grundsätzlich trinken Menschen weniger, oder Schweizerinnen und Schweizer weniger als früher. In den letzten 20 Jahren ist der Konsum 20% gesunken, aber es ist zwar so, dass Männer immer noch mehr trinken als Frauen, aber Frauen deutlich mehr trinken als noch vor 20 Jahren.
Noch ganz kurz zu dem Afghanistan-Schlagzeilen. Dafür gibt es jetzt so eine Social-Media-Bewegung, wo Frauen ihre Schleier lupfen und singen und ihre Stimme zeigen. Das hat mich noch recht berührt im Bezug auf die neue Gesetzesverordnung. Was ist euch das irgendwo begegnet?
Mir ist es begegnet über ein englisches Medium, aber es ist mir jetzt nicht in meinem Feed reingespielt worden. So, aber so ist es mir begegnet, das stimmt.
Ja, ich habe es irgendwie mehrfach gesehen. Es hat mich ziemlich berührt. Ebenfalls berührt haben mich ganz viele Gedanken und Quotes, die ich gelesen habe in der Vorbereitung für heute Abend. Und wir werden sicher auch hier und da Der eine schlaue Satz, den wir immer gelesen haben. Das machen wir ja ganz gerne in dem Talk-Format. Und einer davon stammt von der Dolly Elderton. Ich glaube, Annik, du hast auch ihr Buch mitgebracht, «Everything I Know About Love».
Genau. Ich finde, das ist wirklich eins. Es geht zwar, es heisst zwar «Everything I Know About Love». Es ist wirklich nicht nur Stuff, sondern wir haben sehr viel über die Bücher geredet. Es geht um Liebe, aber eigentlich sehr viel um Frauenfreundschaft.
Genau. Jetzt nimmst du schon fast weg, was ich Ihnen sagen wollte. Aber es ist okay. Und zwar hat sie in einem Interview, wo sie über das Buch geredet hat, sie das Ende 20 geschrieben. Und sie hat gesagt, sie hat das Buch verfasst. Und sie hat, während sie geschrieben hat, darüber reflektiert, wenn sie sich verliebt hat, wenn sie Liebe verloren hat, wenn Liebe eine wichtige Rolle in ihrem Leben gespielt hat, romantische Liebe. Und sie hat gemerkt, dass eigentlich immer Freundinnen an ihrer Seite gewesen sind. Und hat dann gesagt, it was only then that I realized that these women had been there on every page of my life. Die Frauen sind an meiner Seite gewesen, auf jeder Seite von meinem Leben. Und ich habe eine unglaublich schöne Beschreibung gefunden von Freundschaft und habe das also als Einstieg genommen, um zu sagen, ich glaube, ich habe mich in dem wiedersehen. Ich weiß auch nicht, wie könnt ihr euch in dem wiederfinden, in dem Zitat?
Ja, unglaublich. Also ich glaube, ich habe mich das logischerweise auch in Vorbereitung auf heute auch mal einfach persönlich gefragt, was Freundinnen in meinem Leben eigentlich bedeuten. Und ich mag mich mal noch an ein Gespräch, das wir auch zu dritt hatten, erinnern, sehr am Anfang von der Recherche, von diesem Prozess, wo ich einen Begriff verwendet habe, der noch sehr so ein bisschen out of nowhere gekommen ist. Und der Begriff war Entspannung. Und ich habe logischerweise auf heute eine viel elaboriertere Antwort finden. Und habe dann irgendwie trotzdem so einen kurzen Moment mal innegehalten und habe wie gemerkt, dass intuitiv ist das immer noch der richtige Begriff. Und zwar glaube ich auch, dass es einfach eine Art von Erholung vielleicht auch ist, die ich nur in der Nähe von Freundinnen finde, die mich akzeptieren, die mich lassen, so sein, wie ich bin. Sei das, ich fühle mich nicht schön, sei das, ich fühle mich super, sei das, ich bin laut, sei das, ich bin mega leislig. Und darum glaube ich, ist so Entspannung, ein Begriff, den ich auch mitnehme durch all die Jahre, wo ich Freundinnen haben durfte, an meiner Seite haben. Ich weiß nicht, ja.
Ich
es ist manchmal so, es ist so ein gewisser Pathos, der über diesem Thema liegt und trotzdem.
Ja, aber also ich glaube, das Pathos ist nochmal ganz anders. Aber ich finde das Entspannung, oder es tönt sehr so, okay, ja, wir gehen so Wellness zum Thema Frauenfreundschaft.
Das ist nicht gemeint.
Ja, genau, was sagen, aber das meinst du ja nicht, oder?
Nein, gar
es geht
nicht.
Viel tiefer. Und ja. Es ist noch interessant, ich habe ein Interview gelesen mit einer Female Friendship Coach und Autorin. Sie hat das Buch zu diesem Thema geschrieben, Danielle Byer-Jackson. Und sie hat gesagt, dass sie hat sich sehr viel mit Freundschaftsforschung auseinandergesetzt. Und sie hat gesagt, nach all dieser Forschung hat sie eigentlich herausgefunden, so das Erste, wo eigentlich Frauen in Frauenfreundschaften suchen, sind emotional support. Und das bedeutet halt wie so die Solidarität und so die emotionale Hilfe und so das Dasein. Und in dem Dasein ist ja auch die Entspannung drin.
Aber jetzt muss ich noch ganz kurz fragen, was macht man als Female Friendship Coach? Also
es ist echt da.
Ist sie da, um Frauen helfen, um Freundschaften zu haben?
Ja, oder? Zum Beispiel auch, wenn es bei Streit oder bei Trennungen oder da kommen wir auch noch
dazu. Aber ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich ja. Eigentlich spannend.
Aber ich habe nicht gewusst, dass es das gibt. Aber wir lernen sehr viel in dieser Recherche. Habe ich auch nicht
gewusst. Das ist total interessant.
Aber es hat recht interessant getönt. Also, okay. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber die Interviews mit ihr waren recht interessant.
Viel wieder etwas gelernt.
Mhm. Ich glaube aber, wenn man von... Oder zuerst mal, nein, was bedeutet es für dich? Du bist eigentlich in einer komfortablen Position.
Wenn man die Frage stellt.
Ja, genau.
Ich glaube, es geht mir ähnlich. Freundschaft bedeutet für mich auch Sicherheit und ein Netz und Support, also Unterstützung. Ich habe wirklich auch das Glück, dass ich ganz viele Freundinnen habe, die auch an solchen Übungen zum Beispiel auftauchen und einfach da sind und für einen immer auch ja, irgendwie Fähnen und Freude haben am Erfolg der anderen.
Und vielleicht, bevor wir aber noch mehr über Freundschaften reden, oder? Es ist ja auch, du hast jetzt ein bisschen angetönt, es ist etwas Wunderschönes und es ist ein Privileg, aber es ist auch nicht immer so. Und wir haben ja auch darüber geredet, dass es in unserem Leben nicht immer so war.
Nein, ich glaube,
dass man Freundinnen hat.
Ja, ich glaube, es ist. Oder, nein, ich würde es noch konkreter fassen. Nicht, dass man Freundinnen hat, sondern vielleicht auch einfach das Gefühl von Freundinnen haben. Weil ich glaube, das habe ich, also ist mir in meinem Leben auch schon begegnet, dass ich habe Freundinnen gehabt und trotzdem hat mir ein Gefühl von Einsamkeit beschlichen. Und trotzdem, und das sind Phasen, was heisst Phasen? Das können auch einfach einzelne Tage sein, wo ich daheim gesessen bin und gedacht habe, shit, nein, ich habe keine Freundinnen. Und das sind Momente von der Einsamkeit und gleichzeitig dann wieder können, neu zu entdecken oder eine neue Phase einzugehen. Aber ich glaube, so das Grundlegende, ich glaube schon auch, dass es nicht immer nur selbstverständlich ist, ein Auffangnetz zu haben, wo man immer das Gefühl hat, dass das da ist. Mhm.
Also was ich kenne, ist so auch das Gefühl, dass man merkt, man muss sich, also wie sich das Verhältnis zur Freundschaft verändert, auch beispielsweise ich hatte eine Phase in meinem Leben, so Mitte 20, wo ich auch begriffen habe, okay, wenn ich mich jetzt nicht aktiv um Freundinnen bemühe oder für Freundschaft einsetze, dann, dann werde ich auch keine haben. Also es war irgendwie so eine Phase gewesen. Ich kann mich daran erinnern, ich habe dort auch aktiv Freundinnen gesucht. Das war auch nicht immer so einfach gewesen. Ich weiss noch, dass ich auch wirklich so Umworbene sich nicht so gefreut habe. Aber es ist okay. Aber ich weiss, dass ich zum Beispiel es ist jetzt noch eine Kollegin von mir, aber ich habe dann ihre ab und zu angerufen, weil ich mich mit ihr austauschen habe, so gemerkt, sie ist so, okay, hallo Kerstin. Du wieder. Und irgendwie so, aber auch ihr gemerkt, ihr Freundschaftskorb ist wie voll. Sie hat alles, sie hat die Rolle besetzt gehabt. Und sie hat ihren Partner gehabt und sie hat viele Partnerfreundschaften gehabt. Und wir verstehen uns jetzt noch so gut, aber es war für mich auch eine gute Erfahrung gewesen. Und von dem her, ja, ich kenne das Gefühl von, ei, also, ja.
Aber also, du beschreibst das so, also ich muss auch ein bisschen lachen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, es hat trotzdem immer noch auch etwas ein bisschen schambehaftet. Also ich glaube, können dort stehen auch in dem Moment und vielleicht auch wirklich mal sagen, ah Scheiße, ich habe das Gefühl, ich habe keine Freundin, finde ich, ist allgemein in der Gesellschaft auch noch sehr schambehaftet. Man muss eh einfach Friends haben. Man soll
ja, man muss ein grosses soziales Netzwerk haben, genau. So oder so. Also ich meine, es ist ja wie auch, das geht ja auch zurück auf Familie, auf Beziehung. Es ist ja, man kann schnell mit allem einen Druck haben, wie es idealerweise sein sollte.
Ja, und man vergisst, glaube ich, einfach manchmal, dass auch nicht alle das gleiche Nähebedürfnis haben und nicht alle die gleichen sozialen Batterien. Also sowieso nicht immer gleich im Leben. Aber es gibt, also ich habe auch Freundinnen, wo ich würde sagen, hey, relativ wenig Freundinnen. Das sind sehr gute Freundinnen. Aber sie sagen, wieso, hey, mir reicht das. Ich will und kann gar nicht mehr. Warum auch immer. Und ich glaube, um das nachher zu können, für sich selbst.
Sorry,
schlängst. Nein, aber also das ist ja auch etwas, um dann irgendwie dort zu merken, kann ich überhaupt? Und vielleicht zu sagen, hey, wir länger vielleicht einfach drei Freundinnen.
Aber machen wir, was wir gerne machen bei Tagesanzeigerin. Gehen wir einen Schritt zurück und schauen wir doch mal, wie sich Frauenfreundschaften überhaupt entwickelt haben.
History lesson. Das ist ja absolut Liebe. Genau.
Also, hast du dich ein bisschen mit dem auseinandergesetzt? Wir haben das outgesourced.
Also, ich habe ein bisschen gefuchst, aber ich versuche es jetzt anzumachen. genau. Ich meine, grundlegend ist ja sicher einfach mal die Frage im Raum gestanden, von wo kommen Freundschaften? Und ich glaube, so ein bisschen ein logischer zweiter Schritt ist, dass man sich dann Vorbereitung, guter Podcast heisst auch Freundinnen, also, aber dass man sich fragt, von wo kommen Frauenfreundschaften? Ich glaube, man muss da tatsächlich auch ein bisschen bei den Männern anfangen, weil über Jahrhunderte hinweg haben Freundschaften allgemein als so sehr männliche Tugend geltet. Also nur Männer sagen eigentlich in der Lage sind, um so in dem intellektuellen Miteinander überhaupt zu können interagieren.
Mm. Das ist ganz schöne Zitat. Ja.
Das lassen wir jetzt mal so stehen.
Total judgmentfreie History.
Genau. und ich mache gerade ein bisschen so weiter, weil eigentlich zitiere ich das, was ich jetzt wird zitieren, ungern. Und gleichzeitig, glaube ich, ist das aber amigs auch sehr wichtig, gerade bei so Entwicklungssachen, sich auch mal wieder bewusst zu machen, was eigentlich früher noch geschrieben worden ist und wie frauenfeindlich auch eine gewisse Entwicklung in der Geschichte einfach eine Realität war. Und darum zitiere ich einen Jurist, einen Philosoph, Michel de Montaigne, hat 1580 in seinem Essay über die Freundschaft ein sehr, sehr vernichtendes Urteil gefällt. Und er hat geschrieben, Das schöne Geschlecht besitzt gewöhnlicherweise nicht hinlänglichen Stoff zur Unterhaltung, um den Bedürfnissen der Ideenmitteilung der Ideenmitteilung im täglichen Umgang, der Stärkung dieses heiligen Bandes zu entsprechen. Aber die schöne Hälfte der Schöpfung ist noch durch kein Beispiel bis dahin gelangt und ist von den Schulen des Altertums davon ausgeschlossen. Also kurz, Frauen haben nicht genügend Themen, um über irgendetwas zu reden und können das auch nicht entwickeln, weil sie die Bildung dazu nicht haben. Und ich lache, aber ich will auf keinen Fall einen Zynismus hinter das bringen, weil das ist ein Part von unserer Geschichte, wo unglaublich erschreckend ist. Es hat mich wirklich auch ehrlich noch einmal erschreckt, das so zu lesen.
Ja, was ich interessant gefunden ist bei dem Historischen, ist wie, weil im ersten Moment denkt man so, ja, okay, Freundschaft, und es gibt eine Geschichte für Freundschaft. Und ja, es gibt eine Geschichte für Freundschaft. Und es hat auch viel mit den sozialen Ordnungen zu tun, oder? Es hat auch damit zu tun, auf das spielt auch das Zitat ein bisschen an, oder? Die Männer waren im öffentlichen Raum, sie waren draußen, sie haben Politik gemacht, und die Frauen waren daheim und das Häusliche. Mhm. Und genau dort, finde ich es noch interessant, weil irgendwo habe ich gelesen, im, so im 17. Jahrhundert hat auch das erste Mal eine weibliche oder eine Frau oder eine Schriftstellerin, so sehen halt Frauen, dann können Schriftstellerinnen sein, Frauenfreundschaften beschrieben. Mhm. Und wenn man sich nochmal zu einem Gesellschaftspunkt überlegt, ist ja wie Freundschaft hat dann nochmal ganz eine andere Bedeutung gehabt, weil Ehen sind nicht aus Liebe geschlossen worden, sondern es waren reine Zweckehen gewesen, also entweder zur Macht oder Finanzen oder was auch immer zu sichern. Also es war wie so eine soziale Struktur gewesen, wo ganz viele Frauen...
Aber das sieht man auch jetzt später, zum Beispiel in dem Werk von Jane Austen, wo es regelmäßig um genau das geht. Irgendwie also in Pride and Prejudice, Stolz und Vorurteil, geht es darum, dass sie wie... die Hauptfigur, Elizabeth Bennet, sich so darüber aufregt, wieso Frauen verheiratet werden und ihre beste Freundin, Charlotte Lucas, wird dann verheiratet und sagt wie so, hey, ich muss heiraten, ich bin irgendwie schon fast 30 und ich wohne bei meinen Eltern, was damals schlimm war. Und ja, also
aber ich, ja.
Wie sich dann, also sorry, ich mag Stolz und Vorurteil sehr fest, und ich lese, dann würde ich es ihr empfehlen. Und sie ärgert sich dann auch so darüber, weil sie in so eine Verbindung und sie in so eine Freundschaft, wo sie beide so intellektuell befriedigt und sie reden viel über Bücher und ja.
Aber ich glaube auch das, was Dani eigentlich vorhin gesagt hat, mit eben, was früher halt auch privat und was Öffentlichkeit gesehen ist. Ich weiss nicht, mir ist jetzt so der Begriff Visibilität auch in den Sinn gekommen. Weil ja, also ich denke auf jeden Fall auch, das wird auch einfach, wir sind alles Menschen, es würde keinen Sinn ergeben, wenn es keine Frauenfreundschaften nie gegeben hat, sondern Visibilität ist sicher auch eine andere gesehen.
Aber was ich auch mir notiert habe, ist Freud.
Ist ein guter Autor.
Der kommt immer irgendwann mal um die Ecke.
Oh, jetzt, ja.
Und interessant ist, dass auch ich gelesen habe in einem Artikel von einer Wissenschaftlerin von der Universität Lausanne, glaube ich, ist es, ja. Und sie hat, Katja Kauer heisst sie, und sie hat darüber geschrieben, dass Frauenfreundschaften durch den Freud, also allgemein natürlich die Frau viel mehr auf ihre auf ihr Geschlecht reduziert worden sind, viel mehr als Triebwesen verstanden worden sind und durch das auch Frauenfreundschaften so ein bisschen etwas an Unschuld verloren haben. Also sie sind viel mehr sexualisiert worden und Frauen, die sich zusammentun haben, ist das als Phänomen ist viel mehr pathologisiert worden. Mhm. Und das hat man auch als Entwicklung gesehen, wie über Frauenfreundschaften beispielsweise geschrieben worden ist.
Ja, und ganz lange ist es ja wie auch gewesen, also die Männer ein ganz langes Verhältnis gehabt und auch ein körperliches Verhältnis. Und bei Frauen, also zum Beispiel, bis man überhaupt und Männer und eine Gesellschaft überhaupt mal gemerkt hat, es gibt auch nicht nur platonische Liebe, sondern auch romantische Liebe zwischen Frauen. Ja, es war plötzlich Lust. Auch so, zwei Frauen wohnen zusammen. Also sie sind wirklich nur befreundet. Und zum Beispiel so Ende 19. Jahrhundert hat es so den Begriff Boston Marriages gegeben. Und das sind sowohl...
Boston Marriages.
Es kommt so... Er spart nicht Herleitung, aber es kommt, es kommt aus einer Novelle...
Hey, beim nächsten Mal, bei der History Lesson Part 2.
Es kommt aus einer Novelle von einem britischen Schriftsteller. Und der hat wie das beschrieben, dass zwei Frauen aus wohlhabendem Haus, ein bisschen das, was du beschrieben hast von Jane Austen, zusammenwohnen, aber in einem platonischen Setting. Und plötzlich hat das wie eine Konnotation bekommen. Aber spätestens mit Freud war er es geht sowieso nicht. Also lesbisch kann man ja schon gar nicht sein und Frauenfreundschaften gehen eigentlich auch nicht.
Aber Freud, also das ist jetzt trotzdem so History Lesson relativ einen grossen Schritt vorwärts gesehen. Was, also, so, wo stehen wir denn irgendwie heute?
Ich habe mir das auch überlegt. Und für mich ist, für mich misst sich immer daran, auch wie man etwas wahrnimmt, auch daran, wie es in der Popkultur sich widerspiegelt wird. Mhm. Also, ich habe mir dann kurz überlegt, wo in der Popkultur nehme ich Frauenfreundschaften wahr. Und automatisch ist mir natürlich Sex in the City in den Sinn gekommen.
Sorry, Annika.
Es ist nicht zum ersten Mal, dass wir in dieser Konstellation über die Serie reden, wer sie nicht kennt. Es ist so ein Nullerjahr-Phänomen.
Und einfach nicht so mein Ding.
Ja, du bist einfach zu jung, das sind wir wieder mal beim Alter.
Ich fühle mich nicht alt. ja. Aber ich erlaube uns schnell den Exkurs.
Unbedingt. Shoot.
Ich denke automatisch an Sex in the City. Dann gab es noch Girls mit Lina Dunham. Auch das war ein Gespann. Dort kannst du dich glaube, auch schon ein bisschen mehr identifizieren. Mm, aber so ein bisschen das Frauen, die füreinander da sind. Und irgendwie, ich habe noch ein paar Artikel darüber gelesen, wie Sex in the City in den verschiedenen Jahrzehnten auch wahrgenommen worden ist. Abgesehen von allen.
Wir reden wirklich nicht über Film, wir reden über alt Sex und das
genau.
Einfach doch hier noch ein
genau. Und auch nicht über and Just Like That. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es vor allem als positiv wahrgenommen. Wie ist dir das gegangen, Anni?
Ja, mir auch. Also wir haben ja in unterschiedlichen Situationen immer wieder über Sex und the City geredet. Mir ist es auch so gegangen am Anfang. Und es ist aber auch so etwas, wo ich zum Beispiel auch immer mal wieder schaue. Gewisse Sachen sind sehr, sehr schlecht gealtert. Und das Freundschaftsding, gewisse Sachen sind immer noch sehr aktuell. Aber was mich, glaube ich, stört mittlerweile, und wenn man es natürlich auch noch mal ein bisschen anders anschaut und noch mal reflektiert, ist, wie es sind zwar die Freundinnen, aber es geht immer darum, sie haben immer ein Ziel, und zwar jemanden zu haben. Und natürlich ist bei Sex and the City ist der Mr. Big. Und es dreht sich sehr viel
um
das.
Und von sehr Carrie.
Genau. Du lernst, schau, wir lernen alle, wie sie in diesem Format.
Ich muss dich nur ganz kurz unterbrechen, weil ich glaube, das ist noch wichtiger. Ihr redet von Vergangenheit, ich lade gerade weiter. Aber wann hat denn das bei euch Peak gehabt, wenn ihr das... Weil ich finde, das spielt schon eine Rolle, in welchem Alter man das auch konsumiert. Wenn man
also ich habe schon Sex in der City in Teenagerjahren angefangen zu schauen. Und dann ist das halt wirklich so irgendwie einfach... Großstadt und irgendwie, ich habe letztens gerade Folge Sex in the City geschaut und Charlotte, eine von den vier Frauen, wer es nicht gesehen hat, wird 35 und sie lachen darüber, dass sie eine alte Dame ist und irgendwie so und sie hat das Gefühl, sie ist jetzt ein Old Maid und nicht mehr vermittelbar und ich kann langsam die Monate, bis ich 35 werde, an einer Hand abzählen. Und es ist wie so lustig, wenn ich so merke, ich schaue das so 20 Jahre später und ich habe wirklich damals so gedacht, oh mein Gott, wenn ich bis ich 35 bin. Also das hat sich recht verschoben.
Aber ich bin dir wahrscheinlich wegen Mr. Big. No.
Ja, nein, es gibt einfach wie so das eine Ziel. Und sie reden ja auch extrem viel immer über die Liebe. Und es gibt nachher auch so Momente.
Also aber nicht nur Mr. Big, es ist allgemein, geht es eigentlich immer darum,
es geht
dass
um
du
Männer.
Datest genau. Oder dass du einen Mann hast. Genau. Das ist irgendwie das Ziel.
Weil wir vorher über Girls geredet haben, wie ist es dir gegangen bei Girls? Weil dort habe ich noch eine andere Meinung als bei Sex and the City.
Mm-hmm. Ich muss auch mal so ein bisschen zurücküberlegen, wenn das überhaupt so aufgekommen ist. Also das habe ich
schon Girls ist auch eine Serie, wo vier Freundinnen im Zentrum stehen. Genau. Lina Dunham hat das geschrieben und Drehbuch geführt und ist so ein bisschen
auch in
Millennial-Antwort auf Sex and the City, würde ich sagen. Oder?
14, gesagt, habe ich mich schätzen.
Eben, ist eigentlich auch schon eine rechte Weile her. Ist sicher etwas, was ich aktiver geschaut habe, aber so grundsätzlich, ich glaube, bei Girls, was ich, aber es ist halt damals auch schwierig, über vergangene Sachen, die man konsumiert hat, dann eigentlich neutral zu reden, weil inzwischen würde ich halt wie sagen, ich habe das Gefühl, Girls ist für mich eine Comedy-Serie und Girls ist für mich, hat jetzt weniger den Moment gehabt, wo ich das Awakening von sei es Feminismus oder Freundschaft, sondern es ist einfach sehr eine unterhaltsame Serie gewesen.
Ach Gott, aber es gilt für Sex in the City auch.
Fair.
Also.
Ich glaube aber, also wenn ich es mir dann halt wie, also mal überlegt, was wirklich Serien sind, eben, ich würde einfach wie nicht behaupten, dass das etwas war, was mich so langfristig in irgendeiner Form tatsächlich geprägt hat.
Aber gibt es denn etwas anderes, was dich popkulturell geprägt hat, was Frauenfreundschaften angeht? Weil ich glaube, bei mir wäre es noch Bibi und Tina.
Ja. Ah, ja.
Ah, das ist immer am Anfang.
Ja, aber ich glaube eher so, also ja, Die wilden Hühner?
Okay, das, ja.
Die habe ich auch gelesen. Crowd.
Ja. Ich habe sie in Büchern gelesen, es hat nachher noch einen Film gegeben.
Ja, genau. Also ich habe beides mitgekriegt. Also mir ist das auch vorgelesen worden. Und dann habe ich sicher so richtig geprägt. Habe mich dann wahrscheinlich schon auch mit den Bildern und so, habe mit Film sicher auch. Und ich glaube, dort, also ich mag mich noch daran erinnern, in der Primar haben wir dann auch so Girls Clubs gebildet und wir sind super kreativ gesehen und haben es die wilden Wölfe genannt und so. Also ich glaube, das hat mich genug geprägt.
Ja, das ist besser so, als die wilden Füchse, auch wenn man von Hühner auf Füchse, aber gut.
Fair, aber es ist so drei Samstagnachmittag lang lustig gewesen und haben wir das Interesse daran verloren. Und dann, das war's. Und trotzdem glaube ich jetzt so retrospektiv.
Aber was ich mir daran, ja, Entschuldigung.
Ich glaube einfach, wie allein der Fakt, dass wir das gemacht haben, das hat eine Auswirkung gehabt. Und ich glaube, mit dieser Geschichte bin ich sehr gross geworden. Oder die hat mich langfristig eher als jetzt Girls zum Beispiel. Ja.
Du hast vorher gesagt, Annik, wegen dem, der Mann steht immer im Fokus. Und also es geht wieder darum, zum einen Mann zu finden. Mhm. Und irgendwie so. Und was mich dort so die zentrale Suche nach einem Partner oder nach einem Heiraten oder je nach Hauptfigur sind es andere Ziele gewesen, was ja auch durchaus hinterfragt wird. Das hat mich auch so zu einem anderen Zitat gebracht, das ich gelesen habe, und zwar von der Autorin Rebecca Traiston, die seit über 20 Jahren über unter anderem auch über Freundschaft und über Beziehungen geschrieben für New York Times oder New York Magazine. Sie ist auch mehrfache Autorin. Sie hat einen schönen Essay geschrieben 2004 über die Tatsache, dass ihre beste Freundin also die Stadt verlässt und wie traurig sie ist. Über das können wir vielleicht auch nachher noch kurz reden. Aber es hat mich sehr berührt, dass das 20 Jahre danach nicht an Bedeutung verloren hat. Und in dem Text schreibt sie: Do the best kind of girlfriends act as placeholders for romantic partners? Also sind die besten Freundinnen da, um Platzhalter zu sein für eigentlich romantische Partner oder Partnerinnen, die im Leben kommen. Und das ist ja so ein bisschen das, was durchaus auch in gewissen Folgen, zum Beispiel gerade von Sex and the City, auch so, ja, auch vermittelt wird. Deine Freundinnen sind da, bis vielleicht dann dein Partner oder deine Partnerin kommt.
Ich glaube, das ist wie, ich finde, bei Sex and the City, und das ist, glaube ich, etwas, was mich auch bei Girls mega gestört hat, weil dort hatte ich das oft das Gefühl, dass es so war, und man ist dann so gemein geworden zueinander.
Girls dort ist immer gemein.
Girls finde ich wirklich gemein, und ich habe das wirklich total geschaut und also gedacht, hey, aber die sagen, die sind Freundinnen, also finde ich auch durchaus ein problematisches Freundschaftsbild. Und das, was du, also für mich, sehr, also Freundschaft ist ja allgemein einfach sehr etwas Individuelles. Oder was eine Freundschaft ist, oder was man als Freundschaft definiert. Und dort finde ich, es ist eine komplizierte Frage, wo steckt mega viel drin mit dem Placeholder. Das eine ist ja wie, dass man wartet auf etwas und dann wird man ersetzt. Und mit dieser Ersetzung gibt es ja automatische Hierarchisierung, was ja auch in diesen popkulturellen Vorbildern zum Teil ist. Also es ist wie, deine Freundinnen sind gut, bis etwas Besseres kommt. Also ist echt die romantische Liebe in diesem Format höher als die Freundschaft. Und dort finde ich schon, kann man darüber diskutieren.
Aber das ist doch etwas, was recht oft diskutiert wird in Freundschaft oder in Frauenfreundschaft, die Priorisierung. Also das ist mir immer wieder auch begegnet als Streitpunkt zwischen Freundinnen. Und irgendwo durch, glaube ich, ist es doch aber auch einfach normal. Also nicht, dass du deine Freundin nicht solltest, gleich beachten wie dein Partner, aber ich glaube zum Beispiel als jemand, der sehr lange in einer Beziehung war, dass automatisch, wenn du mit einem Menschen zusammen wohnst, beispielsweise, dass das wie deine erste Ansprechperson ist. Und zum Beispiel gerade, also Freundinnen sind irgendwie da und vielleicht ist es auch etwas, auf das man sich zu fest ausruht, wie bei Familie auch, aber irgendwie, dass das der erste Ansprechpunkt ist und durch das vielleicht automatische Priorisierung passiert, ist das wirklich so schlimm?
Nein, aber ich sehe es nicht als one way so, und ich glaube auch, das, was ihr angesprochen habt, auch in gewissen Darstellungen oder in popkulturellen Darstellungen, ist es ja, die Hierarchisierung funktioniert am Schluss so, dass eigentlich die romantische Beziehung halt 99% zu einem Mann ja dann an erster Stelle steht, ob man das jetzt Hierarchie oder Prio nennen. Aber ich glaube, ich würde es lieber Priorisierung nennen, weil ich die Hierarchie nicht unbedingt sehe. Aber die Priorisierung funktioniert für mich in beide Richtungen. Also ich kann ja auch persönlich sagen, ich habe schon Beziehungen erlebt, romantische Beziehungen, wo ich trotzdem eine mega gute Freundin priorisiert habe. Und das hat genau so zu Problemen geführt. Und was mich, glaube ich, an dieser Debatte ein bisschen stört, ist, dass es immer nur in eine Richtung läuft von eben oft der Mann, der an höchster Stelle oder an erster Stelle steht. Aber ich glaube, du hast die Priorisierung auch
ja, aber
umgekehrt.
Egal ob Mann oder Frau, was ich... Also ja, sagt zuerst du.
Nein,
was ich zum Beispiel interessant finde, ist, die Diskussion kommt ja recht oft auf, wenn sich jemand zum Beispiel frisch verliebt. Und ich finde, wie, es ist doch normal, dass wenn man sich frisch verliebt, also ich meine, es ist hormonell bedingt, dass man einen gewissen Tunnelblick entwickelt.
Was? Nein. Never happened.
Ich finde es zum Beispiel mega schön, wenn man als Freundin oder auch wenn Freundin mir gegenüber auch so Sanftheit könnt haben, um zu sagen, ich verstehe das jetzt gerade und ich nehme mich kurz zurück, ich bin aber da. Es geht auch darum, dass man nachher wieder seine Bedürfnisse formulieren muss. Aber so die, ich glaube, was mich unter Druck setzt, ist der Druck, ich muss mich entscheiden. Und ich glaube, dass zum Beispiel so, dass sich Verlieben etwas ist, wo grösser ist in dem Moment als wahrscheinlich deine Familie, grösser als vielleicht dein Job, grösser als deine Freundschaft. Und das finde ich auch okay. Und ich glaube, ihr erwartet auch von meinen Freundinnen, dass sie das verstehen. Ist das zu brutal?
Nein, das finde ich nicht. Weil ich finde, wie Priorisierung kommt mega darauf an, in welchem Moment. Also du redest wie vom Verlieben, oder? Aber ich habe doch, je nachdem, ich meine, wenn wir bei einem Beispiel bleiben, wenn sich doch eine Freundin verliebt, habe ich, glaube ich, wie einen anderen Anspruch. Oder habe ich wie, also ist es doch ein anderes Konstrukt von Priorisierung, als zum Beispiel, wenn jemand, ich weiß auch nicht, in einer Notsituation ist oder wenn irgendetwas passiert ist oder in einem anderen Setting. Und ich glaube, was mich stört an der Diskussion, ist, dass es immer, dass es so etwas Starres ist. Und ich habe ein Interview gelesen mit einem Psychotherapeut, wo im Magazin vor 2-3 Jahren, ein sehr schlauer Mann, sehr schlauer Journalist, ein Interview geführt hat über Freundschaft. Und er hat den Satz gesagt, so, ja, Freundschaft ist immer die kleine Schwester von Romantik und von der romantischen Liebe. Und ich habe gemerkt, mich hat das mega gestört, weil es gibt auch der Freundschaft so eine Diminutiv. Also es gibt wie auch der Freundschaft so, ja, wenn du halt niemanden findest, dann bist du halt mit irgendjemandem befreundet. Und ich glaube, das hat mich gestört. Und ich finde, wie man muss, oder ich finde, wie man muss ein bisschen einen anderen Begriff von Priorisierung oder von Hierarchisierung. Ich glaube, es ist einfach nicht in jedem Moment gleich. Also, es ist doch auch, wenn man irgendwie, keine Ahnung, wenn man heiratet, hat man auch vielleicht nicht seine Priorität.
Ja, ich glaube auch, das habe ich auch bei vielen Freundinnen erlebt, die zum Beispiel Kinder haben, wo einfach sich der Fokus logischerweise einfach verschiebt und wo auch mir haben auch Freundinnen gesagt, dass sie zum Beispiel die Freundschaften, die am längsten gehalten haben, nachdem sie Mutter geworden sind, sind die, wo ihre Freundin ihnen eben eine Sanftheit entgegengebracht hat, im Sinne von, ich weiss, jetzt ist gerade anders wichtig, aber ich bin da.
Und in diesem Zusammenhang vielleicht die Frage nochmal, ist es schlimm, wenn man die romantische Liebe, und ich sage es jetzt bewusst, immer priorisiert über die Freundschaft, hat Dryna Cohn, die auch das Buch geschrieben hat, wo mega spannend ist, wo wie...
Ist auch da, oder?
Ja, wir haben sehr viel darüber geredet, Significant Other Others, kann man auch, wir haben ganz viele Tipps so reingeschlossen. und sie sagt zum Beispiel, wenn man es fertig denkt, also wenn man immer die romantische, man hat alles gemacht, um die romantische Liebe zu haben. Und man sind sehr in einem klassischen und sehr in einem binären und sehr in einem heteronormativen Setting, aber man hat sich verliebt, man hat geheiratet, man hat Kinder gehabt, man hat ein Haus gebaut, man hat alles gemacht. Aber das Ding ist, wenn man immer nur auf dem Weg ist, wenn zum Beispiel mal einem Partner etwas passiert oder einer Partnerin, wenn zum Beispiel die Liebe gleich nicht habt, ja, wer ist denn, also, der ist wieso, wer ist denn da? Also, wenn man es ganz extrem fertig denkt. Und ich finde, das kann schon ein Argument sein, um die immer Priorisierung in Frage zu stellen.
Ja, Entschuldigung. Aber sie sagt ja in ihrem Buch, dass sie, wir finden, es gibt ja nicht unbedingt die richtigen Worte dafür. Es gibt auch keine Zeremonien dafür. Es gibt mittlerweile wahrscheinlich so ein paar Best Friend Forever Grußkarten, aber es ist wie so begrenzt, so ein Wort dafür zu finden für die Person, die immer für dich da ist, wirklich so, ja.
Ja, yeah, Also ich sehe, dass es zum Beispiel strukturell Wort findet, das ist das, was du ja jetzt auch bezahlt hast, das, was wir kennen, ist sehr institutionalisiert durch, man verliebt sich, man verlobt sich, dort fängt eigentlich so ein bisschen die Institutionalisierung an, man verlobt sich, man heiratet oder man scheidet sich, so. Und ich weiß nicht, ob das das bisschen ist, was du auch vielleicht mit dem ansprechen willst. Für all die prozessualen Sachen haben wir keine Worte, aber für ein Gefühl, ich weiß nicht, mir fällt da schon der Begriff beste Freundin ein.
Ja, aber auch wenn ich das, wir können gerne über den Begriff reden, aber was sie zum Beispiel auch sagt, ist wie, ich suche eigentlich nach einem anderen Begriff für das, was meine beste Freundin ist. Also sie schlägt zum Beispiel vor, Annik, korrigiere mich, weil du das ganze Buch gelesen hast. sie schlägt, glaube ich, vor Platonic Partner. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir wirklich ein Schritt zu weit gegangen. Also, dass ich an irgendeinem Apro bin und sage, das ist mein Platonic Partner, denke ich mir so. Also
aber doch, aber dann sind wir noch bei dem. Ich glaube eigentlich, vielleicht kannst du dir mit dem Begriff jetzt nicht gerade anfreunden, was ich jetzt so gesagt habe, aber ich glaube, da bin ich relativ noch bei dir. Das fände ich jetzt, glaube ich, auch. Aber ab und zu muss ich ja fairerweise sagen, ja, das klingt jetzt für uns komisch und vielleicht denken wir in 20 Jahren, ist es einfach völlig das Normalste, zu sagen, Platonic Partner. Ich finde, das muss man auch so ein bisschen... Die Offenheit habe ich jetzt.
Ja, natürlich. Sagen, und es ist mir auch völlig okay, wenn es über Zeit
so findet. Wieso denn die beste Freundin? Also jetzt unabhängig von was sie gesagt hat, natürlich. Aber für mich kommt das sehr nah dran an.
Ja, absolut. Ich glaube, für mich wäre es auch viel näher. Sie sagt wie, also ich möchte mir ganz kurz ausholen, weil das finde ich eigentlich noch interessant. Sie beschreibt ja, in ihrem, warum sie das Buch überhaupt geschrieben hat, ist, dass sie an einer Party war und sie hat eine Frau gesehen, wo sie sagt, glaube ich, auf Englisch, she was dazzling, also sie ist zauberhaft gsi, bezaubernd. Und sie war wie fasziniert gewesen, und sie hat sich wie schockverliebt in die Frau, aber nicht auf eine sexuelle Art und Weise. Aber sie hat sie einfach faszinierend gefunden und sie hat die Frau kennenlernen. Und sie sind jetzt beste Freundin oder Platonic Partner. Sie sagt wirklich, es ist meine Person geworden. Und es ist eigentlich, ich bin alle Schritte durchgegangen, wie wenn ich mich verliebe. Und sie ist auch verheiratet und ihr Partner hat logischerweise kriegt das auch mit, aber es ist wie ihre Person.
Aber das ist ja auch noch interessant, oder? Und um das geht es, glaube ich, auch viel in diesem Buch. Und das habe ich mich auch irgendwann gefragt. Oder? Es ist wie, wenn man das Gefühl hat, der Begriff Freundin reicht für jemanden im Leben nicht mehr. Und wo ist dann nachher die Abgrenzung von der platonischen Liebe und von der romantischen Liebe? Oder? Und oft kommt nachher die Körperlichkeit. Ich meine, genau. In Zeiten von sehr fluiden Beziehungsmodellen und von so Friends with Benefits-Sachen ist das sicher auch nicht immer der Fall. Aber es ist noch interessant und vielleicht echt noch, dort gibt es auch einen Teil davon. Es gibt ja auch so, offenbar gibt es auch eine evolutionsbiologische Erklärung für das, der Unterschied zwischen Liebe und Lust. Weil Liebe, ich komme eigentlich, also warum dass wir Liebe empfinden, ist, dass wir Sicherheit haben. Und es soll in einem sozialen Gefühl können funktionieren. Und Lust ist echt, dass man sich reproduziert. Also es ist relativ simpel, wenn man es so anschaut. Aber in zwischenmenschlichen Beziehungen ist, kann so je nachdem schwierig sein. Und es hat zum Beispiel auch Beispiele von zwei Frauen, wo zum Beispiel eine Frau lesbisch ist. Und es gibt recht ein eindrückliches Beispiel, wo sie sagt, hey, für mich war es immer klar, dass das eine Frau ist, die mir mega, mega wichtig ist, die ich mega nahe in meinem Leben haben will, aber ich bin nicht verliebt in sie. Und dass das ganz oft auch Erklärung gebraucht hat, auch vom Aussen. Weil es so ist, hey, also, was seid ihr jetzt genau? Also seid ihr sicher, ihr seid nicht zusammen? Ist im Fall voll okay, ihr seid zusammen? Also, dass man wie auch...
Und ich finde es auch schön, dass man auch sagt, es gibt die Liebe auch, also dass es nicht... ums Sexuelle gehen muss, oder? Also das ist wie so, das finde ich eigentlich schön, dass sie auch hervorhebt, hey, es kann auch jemand extrem wichtige Stellung haben in deinem Leben und eigentlich alles dir geben, was dir auch ein romantischer Partner will geben. Aber ist auch mal passiert, dass ihr euch Schock verliebt habt in eine Freundin? Also ich meine jetzt wirklich nicht verliebt im Sinne von romantisch verliebt, sondern dass ihr jemanden gesehen und gefunden, wow.
Ja, ich glaube, das ist mehrmals passiert. Mhm. Also ich meine, doch, also ich glaube, ich...
Sind es Freundinnen, die noch in deinem Leben sind?
Ja.
Oder die Freundinnen geblieben sind? Oder so wie Kerstin gesagt hat, du hättest es gerne gehabt in deinem Leben, das passiert ja manchmal schon.
Es hat beides gegeben. Also es hat, glaube ich, auch schon, aber auch in der Flüchtigkeit von einem Moment, wie halt das Leben spielt, wo es einfach auch nie mehr Moment gegeben hat, wo man sich irgendwie nachher wieder gesehen hat. Dann gibt es auch Freundschaften, wo ich mich schon verliebt habe und im Nachhinein dann so eine komische Instagram. und bis heute immer noch denkt, ich glaube, das ist einfach eine unglaublich coole Frau. Also doch, das ist
so. Das haben ja auch so Leute, die denken, wir werden super gut befreundet.
Genau. Ja.
Aber ich habe es auch mal erlebt, die Freundin ist sogar da im Publikum und bei der war es wirklich so, dass ich sie so gesehen habe und so denke, wow, mit der wäre ich so gerne befreundet. Und jetzt sind wir immer noch befreundet, was mega, mega schön ist. Aber ich mich sehr identifizieren mit dem, was sie dort beschrieben hat. Wahrscheinlich noch, ja, ich finde es eine schöne Vorstellung, dass man das auch so reflektiert und auch wertschätzt.
Ja. Unglaublich.
Und ja, vielleicht auch noch mal zum Begriff Freundin und wie bezeichnet man jemanden. Ich hatte auch vor ein paar Monaten so eine Begegnung gehabt. Und es ist auch so, wir haben wie so gewusst, wer die andere Person ist, weil, weil sie auch in der Medienbranche arbeitet. Und irgendwie haben wir uns nie so richtig getroffen. Und dann haben wir uns letzten Winter recht spontan mal zum Mittag verabredet. Und haben eine mega gute Zeit gehabt und haben uns dann noch mal ein paar Mal gesehen. Und es hat immer, und wir waren recht schnell recht nahe im Sinne von so einer emotionalen Nähe und haben uns mega verstanden gefühlt. Und dann haben wir an einem Festival gesehen im Sommer, wo sie mit ihrer besten Freundin, sie hat mir sie so vorgestellt hat, und dann hat sie gesagt, ah, weißt, das ist jetzt eben meine neue Freundin, Annik. Was ich mega schön gefunden habe. Und ich habe ihr das dann auch so gesagt. Und sie hat gesagt, ja, aber weißt, ich würde ja nicht sagen, du bist eine Kollegin, weil du bist irgendwie wie nicht eine Kollegin, weil wir arbeiten auch nicht zusammen. Und irgendwie, und dort sind wir auch wieder. Und im ersten Moment hat sie mich befreundet und hat mich aber gefreut, dass sind wir wieder bei der Nomenklatur.
Ich habe das in Amerika im Frühling, wo ich Ausbildung gemacht habe und mir irgendwann eine Frau gesagt hat, ich sage dir das jetzt, because I want you to be my friend. Und ich habe so gemerkt, es gibt ihr die Abstufung. Also sie möchte mich jetzt zu einer Freundschaft einladen. Und es hat mir auch sehr etwas Berührendes gegeben, weil ich glaube, auch wenn man erwachsen ist, dass es nicht mehr so selbstverständlich ist, dass das einem passiert. Das ist auch ein Vertrauensbeweis, oder? Und man ist auch verletzlich, oder? Also ich finde auch die Namensnennung. Ich glaube, irgendjemand vorhin hat das mal in der Vorbereitung gesagt, wenn man jemanden die beste Freundin nennt, gibt es noch eine Hierarchisierung oder Priorisierung zu anderen Freundinnen. Was so ein bisschen vorkommt wie ein Teenagerjahr, wenn man darüber nachdenkt, oder?
Voll und trotzdem, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, trotzdem, genauso wie Freundschaften in Phasen verlaufen, ist es auch einfach eine Realität. Es ist eine Realität, dass einem gewisse Menschen in gewissen Phasen auch einfach näher sind.
Mhm. Aber du hast... Ja. Yeah. Ich möchte aber noch mal die beste Freundin bleiben, weil ich finde schon, also ich merke das so bei mir, ja, eine Freundin, die wirklich, wir immer gesehen, wir sind die beste Freundin und ich würde eigentlich immer noch sagen, es ist meine beste Freundin. Wir kennen uns, wir drei sind. Und die Freundschaft ist sehr lang, die Freundschaft ist extrem nah und die Freundschaft ist aber auch nicht immer einfach gewesen. Und wir haben auch immer wieder darüber geredet, also in den letzten paar Jahren, dass wir wie so gemerkt haben, eigentlich ist der Begriff beste Freundin wird eigentlich wie dem, was wir haben, nicht gerecht. Weil wir auch so viel durchgemacht haben, weil wir uns so gut kennen, weil wir so gestritten haben. Es hat mehrere Punkte gegeben, wo die Freundschaft auseinander können gehen. Und wir haben über das geredet. Dass sich eher anfühlt, jetzt bei ihr, weil wir aber auch unsere Familie zum Beispiel gut kennen, und dadurch wir uns so lange kennen, wo sich eher anfühlt wie eine Schwester. Und dann habe ich aber auch so gemerkt, okay, es gibt irgendwie andere Freundinnen, die mir nicht mega nahe sind. Aber ist das eine beste Freundin? Sind das meine engsten Freundinnen?
Aber muss man es dann benennen?
Ja, aber ich weiß es auch nicht. Es ist irgendwie wie es ist eine offene Frage. Ich weiß es nicht, aber manchmal, ich merke, glaube manchmal wie für mich, dass wenn ich zum Beispiel über jemanden rede, oder über eine Freundin rede, wo mir sehr wichtig ist oder sehr eng ist, geht auch in einem engeren Umfeld, dass ich wie auch, dass ich glaube manchmal schon das Bedürfnis hat, zum wie können sagen, je nachdem um was, dass es geht, dass das jemand ist, der mir sehr, sehr nahe steht. Mhm. Und das sind eigentlich sagen, ja, eine Kollegin. Und mich befremdet es zum Beispiel, und es ist aber etwas sehr, sehr Persönliches, wenn ich zum Beispiel Leute kenne oder eine Frau kenne, die Freundinnen hat und die von ihrer Kollegin redet, wo ich so denke, hä, aber die sind doch, also, die sind doch eng befreundet.
Mhm. Ja, ja, ich sehe, was du meinst.
Und ich kann nicht sagen, von wo das kommt, aber darum, ja, ich merke aber, wieso, dass mich das so umtreibt. Und ich kann auch nicht sagen, warum, dass man es muss können benennen. Eine absolut legitime Frage.
Aber ist das nicht grundsätzlich eben, dort sind wir doch beim Punkt von dem, wo du vielleicht auch eben hast sagen mit Platonic Partners, es fehlen gewisse Begriffe. Und ich glaube, das sind wir in einem Prozess. Und es ist mir nur, weil du vorhin hast den Begriff Verletzlichkeit reingebracht. Mhm. Und ich habe es ja am Anfang kurz gesagt, so, man kennt bei romantischen Beziehungen, hat man viel mehr. Ich stelle mir das so ein bisschen Instrumentenkoffer, wo man irgendwie Instrumente rausnehmen kann und so ein bisschen weiss, wie auch die Abläufe funktionieren. Aber gerade, ich meine, wir haben jetzt sehr die positive Seite auch rausgehabt oder was es uns Positives gibt. Aber ich meine, Freundschaften oder Frauenfreundschaften also weißt, trennen sich auch. Also sie können eben, jetzt in deinem Fall mega gut ist es nicht auseinander, aber sie können sich auch trennen. Und ich habe das Gefühl, für das habe ich auch gar keinen Spruch.
Ja, also du hast ja vorher gesagt, Annik, ihr habt euch immer wieder füreinander entschieden. Mhm. Und das finde ich etwas mega Schönes, weil ich glaube, schlussendlich ist das das, was jede zwischenmenschliche Beziehung ausmacht. Ich glaube sogar in der Familie, in Freundschaft, in romantischen Beziehungen, es ist ein ständiges sich füreinander entscheiden auf dem Lebensweg, den man miteinander hat. Das Schöne ist aber, glaube ich, noch bei Freundschaften, dass man noch ein bisschen freier ist als im Konstrukt von einer romantischen Beziehung.
Agilo.
Ja.
Ja, doch, ja. Weil das ist etwas, was ich mir auch überlegt habe. Weil ich habe mir auch gedacht, gut, eben, es ist, man hat irgendwie keinen Begriff dafür. Und gleichzeitig, darum habe ich auch jetzt öfters den Begriff Institutionalisierung genannt. Es ist ja auch weniger formalisiert. Aber ich glaube, durch das, dass es weniger formalisiert ist, ist es auch viel freier oder viel agiler. Genau. Du hast viel mehr Möglichkeiten,
wenn du halt nicht auseinanderleben. Wenn du nicht zusammen wohnst und all genau. Das. Oder es sind all die Sachen, die dann es irgendwie komplizierter machen. Aber ich habe eine Bekannte, die jahrelang eine beste Freundin hatte. Und man hat sie eigentlich nur zusammen kennt. Sie haben auch zusammen geschafft. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich sie kaum mehr zusammen unterwegs gesehen. Sie auf Social Media sind sie nicht mehr benannt auftaucht. Und dann vor ein paar Monaten habe ich die eine getroffen und habe gesagt, ist bei euch alles okay? So, also ich sehe euch ja gar nicht mehr zusammen. Und dann hat sie mich so ganz munter angeschaut und gesagt, ja, bei uns ist alles okay. Aber ja, wir haben uns geschieden. Und ich so, okay. Also, und sie wirklich, wir haben uns scheiden lassen, gesagt, als Beschreib gewählt.
Aber spannend.
Ja. Mhm. Und dann habe ich gesagt, also wie denn? Sie so, hey, look, wir haben so viel zusammen erlebt, wir haben eine Beziehung zusammen aufgebaut, aber unsere Wege haben sich getrennt und wir haben das auch aufgearbeitet und wir haben darüber geredet. Und ja, wir haben uns entschieden, wir gehen nicht mehr den Lebensweg weiter zusammen.
Aber ich glaube, das ist in den wenigsten Freundschaften so. Also all die Interviews, die ich mit Psychologinnen oder so gelesen habe, oder auch mit dieser Female Friendship Coach, die sagt wie so...
Und die hätte wahrscheinlich mehr sagen.
Die, also es ist noch interessant, weil sie auch sagt, ja, wir haben ja gar nicht gelernt, wir haben wieder gelernt, wie man sich von einem romantischen Partner trennt. Genau, und oft haben Leute, und das kenne ich von mir selber, hat man wie auch das Bedürfnis, um noch etwas zu sagen, aber man weiss vielleicht gar nicht wie, weil es irgendwie, man ist so, ja, wir haben ja keine romantische Beziehung und machen jetzt ein Drama um nichts. Und ich glaube, die Agilität und die Freiheit bringt, glaube ich, auch mega viel Unsicherheit. Und ich weiss das echt von mir, wo ich vor 2-3 Jahren eine Freundschaft, die mir extrem wichtig war, wo ich aber wie so gemerkt habe, okay, irgendwie, für mich stimmt etwas nicht. Ich habe irgendwie auch Angst, dass das irgendwie auseinandergeht. Und ich aber gewusst habe, ich will die Freundin nicht verlieren. Mhm. Und dort ein Gespräch gesucht habe, aber immer im ersten Moment so blöd gefühlt habe, weil das war wie ein Gespräch, das ich eigentlich nur aus romantischen Beziehungen gekannt habe. Und das Wieso war, um so herzusitzen und zu sagen, hey, im Fall, ich will dich, aber das, ich brauche irgendwie das. Oder ich, also man macht sich extrem verletzlich.
Und wie hat sie denn darauf reagiert?
Und das war eben das mega Schöne. Und dort habe ich so viel gelernt, dass es wie war, hey, es ist mega gut, sagst du etwas. Und wir haben auch dort darüber geredet. Und wir haben in dem Moment, und es kommt ja dann auch immer wieder etwas zurück, und das spiegelt, wenn man jemanden gut kennt, spiegelt es ja dann eben selber auch. Und in dem Moment haben wir so gut auch verstanden, wie die andere Person funktioniert. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns nochmal so auf eine ganz andere Ebene zusammengebracht hat. Und wir, glaube ich, in ganz vielen Situationen, wie auch das Verständnis haben füreinander. Und, also, bei mir macht es irgendwie weniger, oder ich kann es nachvollziehen, und man versteht es. Und, aber das ist etwas, was ich als mega, also, mega, mega scary in dem Moment, mhm. aber dann mega schön. Mhm. Aber auch das Gefühl von so Scham, also, ich habe mich wirklich so ein bisschen geschämt. Das sind dann so die, die wie so das Gespräch gesucht haben.
Aber
zum
Glück hast du es ja gesucht, oder? Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir sind auch Freundschaften schon auseinandergegangen. Und die letzte Freundschaft, die auseinandergegangen ist, haben wir wirklich, wie du sagst, wir haben mir das Werkzeug gefehlt. Ich war wie überfordert gewesen. Ich glaube, es wäre mir besser gegangen damit, wenn ich gewusst hätte, es ist okay, um das irgendwie als das zu behandeln, was es ist, nämlich eine Beziehung, die mir wichtig ist, die auseinandergeht. Mhm. Aber irgendwie... Was auch nicht. Man denkt sich dann, okay, jetzt fetzt man sich ein bisschen oder man sieht sich nicht mehr so oft oder was dann auch immer Gründe sind, dass es auseinandergeht. Aber so die Verletzlichkeit an den Tag zu legen, zu sagen, mhm. irgendwie, ich glaube, es geht so nicht mehr. Ich glaube, ich habe es sogar probiert, zu sagen, ich kann jetzt gerade nicht mehr. Aber mir hat das sehr Eindruck gemacht, von ihr zu hören, dass sie so eigentlich ein Trainingsgespräch hatten als Freundinnen. Es ist irgendwo durch auch eine mega schöne Wertschätzung gegenüber dieser Freundschaft, die man hatte.
Ja, aber ich finde, das ist auch das, was du jetzt gesagt hast.
Aber ich glaube, dort hat es ja auch mit einer Erwartungshaltung von damit zu tun, dass, oder man sagt, wieso, ja, Beziehung, also romantische Beziehungen sind Arbeit und man muss immer kommunizieren, auch in Familie muss man kommunizieren. Und in Freundschaften hat, und ich sage es extra so allgemein, aber in Freundschaften hat man wie so das Gefühl, es muss einfach so, es irgendwie, es fällt so easy an und man hat es irgendwie immer gut und es ist echt, irgendwie entwickelt sich einfach so generisch und man wächst irgendwie zusammen und es gibt nie Probleme und alles ist so ein bisschen happy-clappy. Mhm. Also es ist ja schon das Bild von Freundschaft, das man hat, oder?
Mhm. Ich sehe, also eigentlich würde ich sagen, Freundschaft ist einfach auch Arbeit. Im besten Sinn.
Also würde ich, jede ja. Also ja, aber im besten Sinn, so, wenn es nur Arbeit ist.
Ja genau, aber ich glaube, es wird nicht unbedingt so gelebt, weil das, was, also was ihr jetzt beide eigentlich vorne gesagt habt, einerseits ist ja vielleicht so eine Hilflosigkeit bei einem selber da, wo man Freundschaften schon erlebt hat, aber ich habe auch eine Hilflosigkeit in meinem Umfeld mit dem Thema erlebt, dass also ich habe über Jahre hinweg auch sehr sehr eine enge Freundin gehabt und das hat überhaupt nicht die Dynamik gehabt, wo mir, also wo ihr jetzt eigentlich abzeichnet habt, wo man sich vielleicht wünscht und eben, wo man mit guten Worten angeht, sondern das ist blöd gesagt, vom einen Tag auf den anderen auseinander. Und ich habe inzwischen romantische Beziehungen gehabt. Und ich habe, wenn ich Albträume habe, zum Beispiel, ich habe nie, also ich träume immer noch von ihr. Und das ist über 10 Jahre her. Und ich glaube, das hat definitiv mit so Mechanismen zu tun, dass es hat kein Ende gefunden hat. Es hat dann auch noch andere Gründe gehabt, dass die Person weggezogen ist. Aber insgesamt, wenn ich mich zurückerinnere, bei romantischen Beziehungen, ob ich die Gratis-Tipps haben wollen oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber mein Umfeld hat irgendeine Form gefunden, um auch mit mir das mitzuerleben. Aber in dieser Freundschaft ist mein Umfeld total überfordert gewesen. Also ich glaube, es ist nicht nur so, dass man selber nicht weiss, wie, sondern ich glaube, es ist ein ganzes System dahinter, das eigentlich hoffentlich noch nicht genau weiss, wie man eigentlich mit dem soll umgehen soll.
Also es wird wahrscheinlich auch ein bisschen abgespielt, oder?
Absolut.
Das hat auch Trina Cohn hat das in ihrem Buch auch beschrieben, dass sie ein Beispiel von zwei Freundinnen, wo die eine Freundin die andere 6 Jahre lang in ihrer Krankheit begleitet. Und dann stirbt die Freundin und sie ist natürlich am Boden zerstört, aber sie kriegt zum Beispiel keinen Freitag beim Arbeiten, weil es halt nicht Familie ist. Und sie beschreibt auch, wie sie Probleme hat, ins Spital zu kommen, weil sie nicht Familie ist. Also es ist wie so, dass die Verbindung, die kann so eng sein wie, was du beschreibst mit deiner besten Freundin, ältesten Freundin, würde ich beschreiben als das, was ich mit meiner Schwester beispielsweise habe. Das ist so ein Band, wo immer da ist und wo auch wenn du die mal nicht siehst oder nicht hörst, weißt du, dass es da ist. Aber du, ja, wenn es halt nicht deine Schwester ist, dann müsstest du wie rechtliche Vorkehrungen eigentlich treffen, dass als das angeschaut wird.
Und das ist, das hat mir mega Eindruck gemacht, aber ich muss nochmal auf das Buch verweisen. Weil, also das sind natürlich in dem Sinn extrem Beispiele, ich sage es jetzt gleich mal so. Also es geht irgendwie um zwei Freunde, wo die eine schwanger wird, ungewollt von einem Mann, der sie nicht zusammen ist. Und long story short, das Kind ist schwer behindert und ihre beste Freundin ist eigentlich also zuerst mal für sie da und dann auch für das Kind da. Und dann geht es auch so darum, okay, können wir das Kind zusammen aufziehen und auch so die rechtlichen, also das eine ist das Gesellschaftliche, dass man keine Sprache dafür hat, und dann aber auch irgendwie so rechtliche Grenzen, die je nachdem eben gestellt werden irgendwie, oder wo, wie eben das, was du vorher gesagt hast, oder man hat irgendwie wie das Framework nicht, man hat wie das die institutionalisierten Sachen nicht, und ich glaube einfach ihre, oder ich, und das ist eine persönliche Meinung, aber ich glaube irgendwie ihre Zeit, wo so kompliziert ist, wo die Gesellschaft irgendwie auch nochmal anders ist, Oder gibt es irgendwie auch Möglichkeiten, dass es nicht nur ein romantischer Partner ist oder eine romantische Partnerin?
Aber es gibt ja auch Bewegungen, das habe ich auch mal noch nachgeschaut. Also zum Beispiel einerseits hat in Schweden hat, der Oberste Gerichtshof 2022 entschieden, da muss ich jetzt kurz spicken auf meine Notizen, Entschuldigung, dass zwei Freunde, die zusammen auf einem Bauernhof leben, dass sie dürfen quasi als Paar gelten und auch das Anspruch aufs Erbe bei einer Versicherungspolice haben. Also das ist ein Fall, der nachher in Schweden auch als Vorbild gegolten hat. Und das andere ist auch, dass in Deutschland gibt es ebenfalls Bestrebungen für eine Familienrechtsreform, wo es eben darum geht, dass Freunde, Mitbewohner oder sogar Nachbarn die gleichen Rechte wie Ehepartner haben.
Und das hat ja den schönen Begriff Verantwortungsgemeinschaft.
Genau.
Und es klingt ja, gestellt, aber es ist eigentlich...
Es klingt gestellt, aber es trägt eigentlich dem Rechnung, was wir besprochen haben, dass es auch Menschen gibt, die nicht in einer romantischen Beziehung zu dir sind, aber alle anderen eigentlich Aufgaben erfüllen, die sonst vielleicht deine Partnerin oder dein Partner erfüllen würde.
Und ich finde, es geht sogar noch einen Schritt weiter. Es greift ja eigentlich grundsätzlich auch das auf, dass es nimmt dem ein bisschen Macht, finde ich, von biologische Familie ist alles. Also ich finde, es gibt genug Beziehungsmodelle inzwischen, wo man einfach muss sagen, das Wichtigste ist die Quelle von Geborgenheit und Zugehörigkeit, ist einfach nicht unbedingt der biologische Faktor. Und ich glaube, einmal sicher in meinem Umfeld ist das ein mega grosses Thema. Und das kann sehr vereinfacht besprochen werden. Aber also ich bin auch schon in Diskussionen gesehen, wo ich mit Freundinnen darüber geredet habe und gesagt habe, hey, für mich, und das hat auch lustigerweise, finde ich eben auch ein bisschen Popkultur in Anführungs- und Schlusszeichen, aber es hat einfach mit neuen Bildern und mit neuen Denkanstössen zu tun, wo ich in Situationen gesehen, wo ich auch gesagt habe, ich könnte mir vorstellen, in einem Zukunftsszenario nicht mit meinem Ehemann in einem Setting zu leben, wo ich aber ein Kind aufziehe und wo eben, sei das jetzt eine beste Freundin, sei das ein Platonic Partner, wenn du bist, eher nicht Platonic Partner. aber wo das, glaube ich, schon eine Realität ist. Und ich glaube, am Schluss, ich lande dann auch immer wieder bei der Diskussion, ja, schauen wir dann, und ist das denn wirklich so, wenn wir das prozentual ausrechnen, wie viele Leute das denn tatsächlich machen, weil sonst ist es einfach nur Gerede. Aber ich glaube eben nicht, weil ich glaube, es löst neue Bilder aus und es fordert vielleicht auch Denkensstrukturen oder Machthierarchien in einem patriarchalen Umfeld, fordert es auch einfach aus, so sich überhaupt auf neue Geschichten, neue Modelle einzulassen. Ja. Können Sie das nachvollziehen?
You go first.
Ja, ich kann es nachvollziehen. Ich glaube, es ist wie, oder ich glaube nochmal, es hat glaube mega fest zu tun, mit welchen Bildern dass wir aufgewachsen sind. Yeah. Und ich glaube, es ist wie wichtig, dass es geht überhaupt nicht darum, zum ein Ehekonstrukt zu verfluchen oder zu sagen, haben alle nicht mehr Männerkind. Unbedingt, wenn ihr das wollt. Ich glaube, es hat mehr damit
das zu tun. Mit, nicht, oder?
Also es ist ja wie so, was ist für eine Möglichkeit und will man das und was will man und was will man vielleicht nicht und was muss man vielleicht auch nicht mehr.
Genau,
ich glaube, so Scham, genau. Das Schamgefühl, das glaube ich, bei vielen Sachen mitschwingt.
Mhm. Aber ich glaube, dass ab dem Punkt, wo ich gemerkt habe, dass primäre Bezugspersonen, eben auch Freundinnen, also dass Freundinnen können als primäre Bezugspersonen fungieren, habe ich wie auch ein Stück weit gelernt, eine Vorstellung, mit der ich auch ein bisschen aufgewachsen bin, abzulehnen, dass zum Beispiel meine Identität in erster Linie, und ich glaube, da sind wir bei ganz vielen, wo wir jetzt eigentlich die Stunde geredet haben, durch Männer bestimmt wird.
Ja, und einfach
das gibt mir schon ein Gefühl von Ermächtigung.
Und einfach noch meine Fenster. Ich meine, es gibt sehr viele wissenschaftliche Studien zum Thema Freundschaft. Und gerade, also es gibt mehrere Studien, die gesagt haben, dass Frauen prozentual mehr profitieren von Freundschaften, zum Beispiel bei Gesundheit. Also ich habe eine Studie zum Beispiel gelesen, dass jemand, der keine Freunde hat, das ist, sagt man, oder sagt die Studie, ist gleich schädlich für Gesundheit wie 15 Zigaretten pro Tag. Kommt dazu, dass zum Beispiel man durch Freundschaften, das sagen auch Studien, das sage nicht ich, dass man durch Freundschaften auch bessere romantische Beziehungen führt. Oder? Es flechtet, es geht alles so ineinander
rein. Das glaube ich auch. Und gleichzeitig finde ich eben auch dort wieder, das klingt schon wieder nach einem Druck, was man muss haben. Also ich habe Freundinnen, denen ihre Geschwister sind zum Beispiel ihr nächstes Umfeld oder ihre Familie. Oder ich glaube auch, dass wir alle drehen jetzt keine Kinder, aber ich glaube, das verändert auch nochmal extrem, wie du Freundschaften wahrnimmst oder welche Platz in deinem Leben einnehmen. Und ich finde, ich glaube, in welchem Familienkonstrukt du nachher Kinder hast, also ich kenne Frauen, die sagen, ich will keine Kinder, ich will mich lieber darauf konzentrieren, um die Kinder, die um mich herum sind, für die da zu sein. Und ich finde es super, zum Beispiel Tante, slash Gott, slash beste Freundin, was auch immer zu sein. Und so meinen Freundinnen zu helfen, das ist auch ein schönes Konzept, finde ich, das ich verheben kann. Ich glaube, wir, ich weiß nicht, ich glaube, zum Kinder gemeinsam haben, muss ich das Werteverständnis extrem beieinander ziehen. Aber man kann auch davon ausgehen, dass eben deine Person, ob das jetzt romantisch ist oder nicht, wahrscheinlich auch einfach das Werteverständnis mit dir teilt.
Wir haben jetzt immer wieder gesagt, wir haben mega viel gelesen, wir haben uns mega viel mit dem auseinandergesetzt. Ich habe so gemerkt, es hat mit mir schon noch mal etwas gemacht, jetzt auch noch mal so intensiv mit dem auseinandergesetzt, mit Frauenfreundschaften. Es würde mich wirklich interessieren, wie ist es bei euch gewesen? Also schaut ihr zum Beispiel auch anders jetzt auf eure Frauenfreundschaften oder... Also ich meine, es ist ja letztendlich, oder man kann sich ja so fest intellektualisieren, wie man will. Es ist ja etwas Emotionales. Aber auch so, oder ist so das Gefühl aufgekommen?
Ja, und ich glaube, am Ende und auch schon während der Recherche, ich hatte so viele Momente gehabt, wo ich am liebsten gewissen von meinen Freundinnen angerufen habe und sie echt einfach in den Arm genommen hat. Das.
Ja. Ja. Also das kann ich nachvollziehen. Ich glaube auch, dass so das darüber nachdenken auch in welchen Situationen Freundinnen für dich da sind oder was du über Freundschaft gelernt hast. Ich glaube tatsächlich auch, dass sie noch immer lernen, was sie in einer Freundschaft brauchen, was mir auch nicht gut tut, was ich auch nicht akzeptieren muss. Auf der anderen Seite, was ich geben kann, was du vorher angesprochen hast, solche Gespräche, wo du mega viel über dich selber lernst. Und ich glaube, ich habe viel über mich gelernt durch Frauen in meinem Leben allgemein. Ich habe tolle Freundinnen, aber auch sonst tolle Frauen in meinem Leben. Und ja, ich glaube, es haben mir alle geholfen, dass ich zum wieder zu den Dolly Eltern am Schluss kam. Sie waren in meinem Leben auf jeder Seite. Mhm. Und du?
Mir ist es ähnlich gegangen mit dir. Also, mir ist ganz, ganz oft habe ich so ganz tiefe Dankbarkeit gehabt. Und ich habe wirklich tatsächlich mehrere Zitate zum Beispiel auch so ganz schlimm abfotografiert von irgendwelchen Computerbildschirmen oder so Titel, wo ich wie auch so gesehen habe, wo für mich so viel...
Man kann Screenshots machen auf dem Laptop.
Ja, aber... Ich bin nicht so eine WhatsApp-Webmaus, muss ich an der Stelle sagen. Darum.
Das kriegen wir noch in den Griff.
Wir lernen alle in diesem Format, nicht wahr? Ja, ich glaube, es war so ganz eine tiefe Dankbarkeit irgendwie auch gewesen. Weil man schon noch mal so merkt, oder was. Ja, was. Und auch so zu merken, was wäre, wenn die nicht wären da gewesen. Also, so, wenn das so wegbrechen würde, irgendwie. Mhm. Ja, wie allein, was man will. Und ich fände es ganz, ganz schlimme Gedanken. Es ist wirklich so, ja, Dankbarkeit.
Jetzt gehören ja auch zu unserem Podcast, gibt es noch ein weiteres fixes Format. Nicht nur die Schlagzeile am Anfang, sondern auch Tipps am Schluss.
Nicht nur
Sarah,
Tipps während der
Folge. Max.
Sehr gut.
Unsere Produzentin sagt, alles ist in Ordnung.
Also Kerstin, dann willst du anfangen.
Okay. Wir haben gesagt, wir machen themenspezifische Tipps.
Genau,
Tipps.
Das machen wir sonst eigentlich nicht.
Darum habe ich ein Buch mitgebracht, und zwar heisst das «Expectation» oder ich spick wieder auf Deutsch «Was wir sind» von der Anna Hope. Das habe ich vor ein paar Jahren gelesen. Das geht um drei Frauen, Hannah, Kate und Lisa. Und wir begegnen ihnen im Buch am Anfang, wo sie Mitte 30 sind und springen dann aber zwischen ihren Teenagerjahren her, bis sie irgendwie Mitte 40 sind. Und es geht eigentlich um ganz viel, was wir heute Abend besprochen haben, darüber, was wir für Erwartungen an Freundschaften haben, wie Familie die eigenen Erwartungen an Freundschaften prägt, wie das Leben passiert, Kinder, Beziehungen, Ehe, Scheidungen. Und ich habe es unglaublich gern gelesen. Ich habe es einer Freundin weitergegeben, die sich ein halbes Jahr lang durchgekämpft hat und nachher keinen Buchtipp mehr von mir wollte.
Ich finde, es ist ein super Buchtipp.
Aber ich habe es nicht nur ihr gegeben, sondern ich habe es auch anderen gegeben. Und die sind alle begeistert gewesen. Sonst hätte ich es jetzt heute Abend nicht mitgebracht. Von dem her, ich kann es wirklich empfehlen. Oder?
Ja.
Eben.
Ich habe es vergessen. Ich habe so Freude gehabt, als ich es gesehen habe. Wenn ich so gesagt habe, das stimmt. Aber ich habe es ausgelernt und ich habe es eben nicht mehr.
Ich habe es wirklich super gut gefunden. Wie sieht es denn bei dir aus, Annick?
Ich habe kein Buch mitgebracht. Ich dachte, ich muss so viele Bücher einschleusen während der Folge. Habe ich kein Buch mitgebracht. Und zwar habe ich ein Kartenspiel mitgebracht, obwohl ich wirklich nicht ein Spieltyp bin. Aber es gibt das Format, das heisst...
Das ist eine Grundvoraussetzung.
Das aber schon. Es heisst «We're not really strangers». Und es geht eigentlich darum, dass es so Fragekarten sind. Es ist eigentlich entwickelt worden für romantische Beziehungen. Und es gibt aber so eine Freunde- und Freundinnen-Edition. Und es sind so 150 Karten, die man mit Freundinnen und Freunden spielen kann. Es gibt so Level 1 bis 3, also man fängt, glaube ich, so ein bisschen leicht an und dann sind die wirklich tiefen Sachen. Also sie fragen darunter zum Beispiel, was erinnert dich an mich? Oder auch so Sachen wie, welchen Tag unserer Freundschaft willst du noch mal erleben? Oder auf was bist du am meisten stolz, was wir zusammen geschafft haben? Und ich habe das auch schon verschenkt, Freundinnen, und ich habe so das Gefühl, es entsteht mega spannende Gespräche. Und ich glaube, ich glaube, lernt Freundinnen noch mal anders kennen und glaub, auch die Freundschaften.
Ich habe nie mehr darüber geredet. Ich liebe so Spiele, wo du in eine Diskussion kommst.
Ja, also ich das auch gerne. Und ich glaube, es ist etwas, was der Female Friendship Coach absolut will. super ist für die Freundschaftsbildung.
Das beschäftigt die Neuwiele.
Pädagogischer Typ.
Annick?
Annick? Hey, ich bleibt mir, glaube ich, treu, die den Podcast schon eine Weile hören. Gut, du weißt jetzt einfach schon, was kommt. Ich habe Musik mitgebracht. Ich bin sehr, sehr Hip-Hop begeistert und ich habe von einer französischen, sehr Underground-Rapperin, die heisst Soumeya, die ist in Marseille aufgewachsen. Ich bin gerade erst in Marseille gesehen und ich finde so, wenn man ein bisschen Zugang zu dem hat, ist auch sehr eine Stadt, die viel mit Graffiti oder wo von Graffiti lebt, ich kann mir richtig vorstellen, wie sie dort ihre Texte schreibt. Sie geht, wie das im Rap-Business halt so ein bisschen ist, auch relativ wenig Interviews. Darum gibt es so viel eigentlich gar nicht zu sagen. Sie lässt ihre Texte sprechen, die von ihrer Vergangenheit handeln, von Hoffnung und eben auch von Freundschaft. Und ganz ehrlich, es ist einfach auch eine weitere Frau, die sich in diesem Business durchsetzt.
Croire en soi peut paraître utopique. J'ai pas la science de Freud, j'étudie le synopsis. Pour eux, ça tourne pas rond, c'est pareil qu'une toupie. Une prod de plus qu'on tabasse sur une piste. La paix intérieure serait ma consécration. Pour l'instant, je fais des rêves d'avion qu'on s'est craché. Mauvaise constellation, on se voyait potager. La preuve que dans la soupe, parfois, on peut cracher. Y'a pas de vérité, y'a pas de miroir. Je le casse trois fois de suite, pour l'instant, ça ira. Step by step, je travaille jusqu'au dernier clap de fin, ils sont de la dep. Sur ma battle, ils font des tableaux. Et je pouvais appeler mon projet que résilience. Je crache du feu et je sors du lot, comme si je voulais tester ma résistance.
Ich muss an dieser Stelle auch noch sagen, dass Annick für uns eine super kuratierte Playlist führt für unseren Podcast.
Stimmt.
Das heisst, alle Musik, die wir jeweils im Podcast empfehlen, findet ihr auf Spotify. Wir könnten es auch noch mal verlinken für euch in den Shownotes.
Und sie heisst ganz kreativ die Playlist zum Podcast.
Jetzt, bevor wir zum ganz Schluss kommen, gibt es noch eine kleine Überraschung für euch.
Können wir ein bisschen Saallicht haben?
Wow, das klingt so professionell. Können wir ein bisschen...
Vor allem, es ist immer, man sieht nur bis zur dritten Reihe. Das ist dann immer noch mal ein anderes Feeling.
Ich habe jetzt nicht so viel gesehen. Aber jetzt möchte ich gerne Gesichter sehen.
Es ist ja so, dass Freundschaftsbändeli, sagt man, das kennen wir alle, seit wir Kinder sind. Wer ein Swiftie ist, kennt es jetzt vielleicht gerne ein bisschen aktueller. und wenn man aber nicht im Erwachsenenalter tauscht man nicht nur Freundschaftsbänder aus, sondern ab und zu auch ein gutes Getränk oder einen schönen Abend miteinander. Und jetzt haben wir eine kleine Verlosung für euch vorbereitet. Ansoa wird in diesem Jahr, 130 Jahre alt und hat uns 3x2 Freundschaftsbänder zur Verfügung gestellt. Das Kaufleute und die wunderbare Anja hat uns auch noch einen Gucci zur Verfügung gestellt. Und jetzt dürfen ihr mal kurz unter euren Stuhl greifen. Und vier glückliche Leute haben ein Couvert unten drunter. Und dann könnt ihr es aufheben, wenn ihr es gefunden habt. Wir haben eins.
Ich glaube, wir alle gefunden haben.
Zwei. Wir haben zwei. Doch. Drei.
Alle gefunden. Sie sind alle gefunden. Nein, eins fehlt noch.
Nochmal schnell aufstrecken.
Eins fehlt noch. Also wenn es einen leeren Stuhl neben euch hat, vielleicht mal rechts oder links. Irgendwo hat es noch eins. Ah, oh, es ist aufgetaucht!
Yeah. Ah, super! Grossartig, also geniessen eure Geschenke.
Jetzt kommen wir aber wirklich zum Schluss.
Ja, in dem Sinn ganz herzlichen Dank.
Danke vielmals.
Dass ihr da sind. Wie ich gerne sage, es hat unglaublich Spaß gemacht.
Ich habe ja auch von übernehmen. Irgendwann bin ich mit Anik in einer Podcastaufnahme gestanden und sage am Schluss, es hat unglaublich Spaß gemacht. Dann sagt sie, nein, Anik, das gehört der Kerl. So, fair enough. Darum danke.
Ja. Sharing is caring.
Mein Name ist Kerstin Hesse.
Ich bin Anik Hosmann.
Und ich bin Anik Sen.
Und Sarah Spreiter.
Sarah Spreiter,
und
genau.
Ohne sie ist es nicht möglich wäre. Merci vielmals.
Ja.